Wir werden jetzt 1. Petrus 4, Vers 7 und, 17 und 18 lesen. 1. Petrus 4, 17 und 18. Denn die Zeit, dass das Gericht anfange beim Haus Gottes, wenn aber zuerst bei uns, was das Ende derer, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen. Und wenn der Gerechte mit Not errettet wird, so wird der Gott, wo wird der Gottlose und Sünder erscheinen? Denn die Zeit, dass das Gericht anfange beim Haus Gottes, wenn aber zuerst bei uns. Lass uns auch Offenbarung 1, Vers 5 und 6 lesen. Offenbarung 1, 5 und 6. Und von Jesus Christus, der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lob den Herrn. Es war gut, dass wir gestern einen Überblick bekommen haben, was wir hier tun und was, worüber Jesaja spricht. Es geht um Gottes Gericht. Das ist unsere Last. Ich denke viel darüber nach, wenn wir wirklich sehen, dass der Herr bald kommt und dass unser Ziel ist, dass der Herr nicht nur sein Reich auf diese Erde bringt, sondern dass wir als sein Volk auch vollendet werden, Könige und Priester zu sein, mit ihm zusammen zu herrschen. Darum ist das Gericht so wichtig. Ohne das Gericht sind wir unwissend. Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Deswegen lasst uns im zweiten Teil von Jesaja über das Gericht sprechen für sein Volk und seine Feinde. Zuerst das Gericht gegen die äußeren Feinde in der ersten Versammlung, und in der zweiten Versammlung sprechen wir über die inneren Feinde. Wir müssen wirklich wissen, wenn Gott sein Reich auf diese Erde bringen will und uns qualifizieren will, Könige und Priester zu sein, dann müssen wir auch sehen, dass jemand dagegen stehen wird. Gottes Feind wird das stoppen wollen. Das Hauptziel ist, der äußeren Feinde, dass sie Zion zerstören wollen. Sie wollen die Stadt des lebendigen Gottes zerstören. Sie wollen Jerusalem zerstören und sein Volk verstreuen. Das ist sehr wichtig, dass wir das sehen. Warum ist es so wichtig? Wenn wir heute über den Aufbau der Gemeinde sprechen, wenn ich Gemeinde heute sage, woran denkst du? Oder Kirche? Manche denken, oh, es ist die Braut Christi. Es ist der Leib Christi. Es gibt viele verschiedene Definitionen, dass du, was deine Vorstellung ist. Die Gemeinde ist einfach nur die Beschreibung der Herausgerufenen. Was ist Jerusalem und was sind Zion? Das ist die Bezeichnung von Plätzen. Jerusalem ist der Name der Stadt des Friedens, wo die wo Gottes Volk zusammenkommt und anbetet. Es heißt, ich war froh, als wir nach Jerusalem gingen, um dort anzubeten. Jerusalem ist die Versammlungsstätte von Gottes Volk. Aber viel mehr, wenn wir über Zion sprechen. Was ist Zion für uns? In Psalm 48 heißt es, groß ist der Herr und hochgelobt sei er in Gottes heiligen Bergen. Und dass es die Stadt Gottes ist. Wenn wir von Zion hören, was wir zuerst sehen müssen, ist, dass es die Stadt des großen Gottes ist. Da ist Gottes Thron. Es ist das Reich Gottes. Wenn wir die Gemeinde nicht als die Stadt des großen Königs sehen, nicht als das Reich sehen, wenn wir es als soziale Versammlungsstätte sehen, wenn wir nur ganz allgemein über die Gemeinde reden, dann wissen wir nicht, was der Feind machen will. Der Feind, der will Gottes Reich zerstören. Unsere Vision über die Gemeinde muss erweitert werden. Wir müssen sehen, wir sind in Zion. Und Zion ist Gottes Thron. Zuallererst, wenn wir das wirklich sehen und vor unseren Augen haben, dann sehen wir in Matthäus 11, in den Tagen, in diesen Tagen,
das Reich der Himmel leidet Gewalt.
Und die
mit,
ja.
It's not about you against me. It's not about flesh.
Es geht nicht darum, wir kämpfen gegeneinander. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern die Mächte und Gewalten versuchen, Gottes Reich zu zerstören. Denn sie wissen, dass die Strategie des Feindes ist, jedes Reich, das zerspalten ist, das nicht eins ist, wird vergehen. Warum greifen die Feinde Gottes Reich so an? Weil da ist Gottes Thron. Wir müssen es wirklich sehen. Andernfalls sind wir unwissend und ignorant. Ja, da bleiben wir einfach in unserem täglichen Leben stecken. Wenn du in Jesaja liest, dann siehst du viele, viele Feinde, viele äußere Feinde. Heute Morgen wollen wir uns auf zwei konzentrieren. In Jesaja 13 und 14 hörst du von Babylon. Heute Morgen wollen wir über Babylon sprechen und Tyrus. Und diese zwei Orte, wenn du darüber in Jesaja und Hesekiel liest, es spricht über den König von Babylon und König von Tyrus. Wenn du diese Stellen liest, dann siehst du, dass der König und Architekt von Babylon und Tyrus der Satan selbst ist.
It begins by saying, you will take up this power against the king of Babylon and say,
14,
then we get to verse 12, 14, all of a sudden it switches.
14, Vers 4. Da wirst du dieses spottend anstehen über den König von Babylon und sagen, und Vers 12, wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte, zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nation.
Direct reference to now being Lucifer.
Der König von Babylon wird als Lucifer, als der Erzengel bezeichnet. Erst hat er die Erde gehütet, aber dann wollte er wie Gott sein. Und in Hesekiel 28, welches als über den König von Tyre spricht, Vers 2, Menschensohn, sage zum Fürsten von Tyrus, so spricht der Herr, Herr, weil dein Herz hoch hinaus will und du sagst, Gott bin ich, den Wohnsitz der Götter bewohne ich im Herzen im Himmel. Der König von Tyrus war nicht im Garten Eden. Es spricht wirklich über den Satan. Wir müssen wirklich sehen, Babylon und Tyrus. Wer ist der König? Wer ist der Architekt? Wer ist der Beherrscher? Es ist wirklich Satan selbst. In Johannes 12 steht jetzt, fängt das Gericht der Welt an und der Herrscher dieser Welt wird herausgestoßen. Und dann in einem anderen Vers wissen wir, dass wir von Gott sind und die ganze Welt in der Hand des Argen liegt. Wir dürfen nicht naiv sein und nicht verstehen, dass wirklich der Satan dahinter steckt. Er ist wirklich der Herrscher dieser Welt. Warum spricht er über Babylon? Warum fängt er schon an, in 1. Mose über Babylon zu sprechen? Da spricht er über den Turm von Babel. Die Menschen wollten einen Turm bauen, der zum Himmel reicht, weil sie sehr stolz waren. Und Gott hat es gerichtet. Und die Menschen hatten auf einmal verschiedene Sprachen und die Verwirrung hat angefangen. Das war der Anfang von Babylon. Und dann, als das Volk Israel hartnäckig war und gegen Gott rebelliert hat, dann kommt Babylon und hat Israel zerstört und Jerusalem und den Tempel und hat Gottes Volk in Gefangenschaft gebracht. Das ist wieder Verwirrung und Zerspaltung und Gottes Volk in Gefangenschaft. Heute müssen wir auch sehen, dass es Babylon im geistlichen Sinne gibt. In Offenbarung 17, Vers 3, und er führte mich im Geist hinweg in eine Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voller Lästernamen war und sieben Köpfe und sieben Hörner hatte. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelstein und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voller Gräuel und Unreinheit ihrer Unzucht. Und sie hatte an ihrer Stirn einen Namen geschrieben, ein Geheimnis, Babylon die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Und ich sah die Frau trunken vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Und ich wunderte mich, als ich sah mit großer Verwunderung. In Offenbarung 17 siehst du Babylon die Große, welche die Mutter der Huren ist. Das ist eine Prostituierte. Äußerlich sieht sie okay aus. Ja, hat ein scharlachrotes Gewand, Purpurgewand und hat einen goldenen Becher, übergoldet mit Gold. Ja, äußerlich sieht es okay aus. Aber wenn du reinguckst, dann siehst du, dass dieser goldene Becher voller Gräuel und Unreinheit ihrer Unzucht ist. Und du siehst auch, dass sie betrunken ist mit dem Blut der Heiligen und dem Blut der Zeugen Jesu. Das ist Babylon, die Große. Heute können wir nicht alle Details besprechen, wer diese Person ist. Zusammengefasst, was du hier siehst, ist das religiöse System, was du zum Beispiel häufig im römischen Katholizismus siehst. Es ist die Mutter vieler Töchter. Es gibt viele Denominationen, die aus dem römischen Katholizismus hervorgekommen sind. Das ist Babylon, die Große. Wie ist die Gemeinde so eine Hure geworden? Wie war das möglich? Deswegen müssen wir zurück zu Offenbarung 2 und 3 gehen. Da sehen wir die Entwicklung der Gemeinde, wie sie zu Babylon der Großen wurde. In Offenbarung 2 und 3 kannst du schon sehen, wie Gott seine Gemeinde gezüchtigt hat. Es war notwendig, dass wir wirklich gezüchtigt werden als seine Kinder. Wenn du hier durch alles Gericht des Herrn gehst, und wenn du hier siehst, die Sachen, die der Herr nicht gemacht hat und gehasst hat, dies sind die Strategien, die der Satan benutzt, um die Priesterschaft zu zerstören. Wie werden wir denn Könige und Priester, wenn du in einem religiösen System bist, das dich nicht nur nicht entmutigt und sogar davon abhält, ein Priester zu sein in seinem Reich? Die Gemeinde in Ephesus. Da heißt es, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Die beste Liebe hast du verlassen. Der Herr möchte, dass die Gemeinde sich zu ihm zuwendet und die beste Liebe wieder hat. Kommen wir wieder zurück, dass wir dieses Gesetz halten, die besten Werke zu machen. Wirklich diese Priesterschaft wieder zu halten, diese Opfer zu bringen, was uns wirklich dazu uns zu ändern und vor allem zu und dann die Vermischung mit der Welt, wurden die Sachen der Welt in die Gemeinde gebracht und dann hielten sie die Lehre von Balaam. Sie hatten bezahlte Propheten und hatten das Nikolaitensystem mit Laien und Klerus. Es ist nicht nur römischer Katholizismus. Da siehst du, im ganzen Christentum siehst du diese Hierarchie. Heute hält es uns davon ab, zu lernen und Priester zu sein. Wir sind immer abhängig von anderen Leuten. Wir mögen gerne zuhören, was andere Leute mitteilen, hören auf eine Predigt. Aber was ist damit unter der Woche wirklich am guten Land zu arbeiten und die Opfer vorzubereiten? Du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot im Sabbat. Ich habe deine Werke nicht als vollkommen. Wenn wir uns nicht vorbereiten heute, von Sonntagnachmittag bis Sonntagmorgen, haben wir den Namen, dass wir leben, aber sind tot. Wir haben den Namen, aber wir sind nicht vollendet. Wie können wir vollendet werden heute? Und das Schlimmste ist, wenn wir lauwarm sind, weder warm noch kalt. In Offenbarung 3, Vers 17, du sagst, dass du reich bist und bin reich geworden und brauche nichts. Wir sagen immer, oh, ich weiß, ich weiß. Wir wissen so viel. Die Priesterschaft zu kennen ist eine Sache, aber es wirklich zu machen, zu praktizieren, trainiert zu werden, ist eine ganz andere Sache. Wir müssen vollendet werden. Das, dafür müssen wir uns zu ihm wenden und mit ihm arbeiten und zusammenarbeiten. Wie kannst du das machen, wenn du sagst, oh, ich weiß schon. Ich kann mich noch erinnern, wie jemand sagte, oh, warum reden wir wieder über die Opfer? Ich weiß es schon. Ich habe das schon öfter gehört in den letzten 3,5 Jahren. Warum sprechen wir immer noch über die Feste? Wir wissen schon über die Feste. Wissen wir wirklich? Wir wissen es vielleicht, aber wir behalten es nicht. Wir reden sehr viel über Babylon. Und wir wissen aber nicht oder sehen nicht, dass wir selber in die babylonischen Wege hineinfallen können. Sogar die Gemeinde in Philadelphia musste die Überwinder herausrufen und ihnen sagen, halte fest. Wir müssen wirklich sehen, dass Satan Babylon, dieses religiöse System, benutzt, um uns in Gefangenschaft zu halten, in Verwirrung und Zerspaltung.
And this is the question we should be asking ourselves. Where do you find a place which speaks not only about the Lord's coming?
Wo findest du die Stelle, diesen Ort, wo du nicht nur über das die Vollendung hörst und die Priesterschaft? Wo findest du so einen Ort? Wo findest du so einen Ort, der dich qualifiziert, Könige und Priester zu sein? Der Herr muss unsere Augen öffnen. Was ist Babylon, die Große? Das ist das religiöse System. Und dann hast du Tyrus. Tyrus geht um das kommerzielle System. Wir wissen, dass Ägypten die Welt ist. Tyrus ist even more spezifisch, mehr spezifisch. Es geht um Kaufen und Verkaufen. Es geht um Luxusgüter. In Hezekiel steht, Kapitel
27,
und sage zu Tyrus, der an den Zugängen zum Meer wohnt und handelt weit mit den Völkern nach vielen Inseln. So sprichst du, Herr Tyrus, du sagst, ich bin von vollkommener Schönheit. Vers 12. Tarsus war dein Aufkäufer gegen der Fülle an allen Besitz für Silber, Eisen, Zinn und Blei gaben sie deinen Waren.
Sie And then they brought ivory tusks and ebony as payment because of your many luxury items.
Sie haben Elefantensäune und Ebenholz erstattet, sie dir als Abgabe. In Vers 15. Das ist nicht nur das finanzielle System. Das ist wirklich, es geht um die Luxusgüter. Denk darüber nach.
We need a car.
Wir brauchen ein Auto, dass wir mit dem Auto zur Arbeit fahren können. Was für ein Auto? Oder denken wir, wir müssen den Porsche oder Lamborghini oder BMW. Am wenigsten Traum ist, ein BMW zu haben. Ja, es könnte auch eine Handtasche sein. Ah, es muss eine Coach-Handtasche sein. Ich habe diesen einen Namen gehört.
Yes, that one.
What?
Right, this is just the material items.
Ah, okay. Also, es ist ein bestimmter Markenname. Als Eltern wollen wir das Beste für unsere Kinder. Wir wollen, dass sie zur besten Universität gehen. Ja, wirklich das Beste vom Besten. Nicht durch die California State Universität, sondern Stanford sein. Ja, selber mit unseren Häusern. Es ist schön, ein Dach über dem Kopf zu haben. Aber es muss in der besten Nachbarschaft sein. Ja, es muss am Strand sein. Ja, in Orange County. Wir müssen wirklich sehen, Tyros ist dieses System, das kommerzielle System für die Luxusgüter. Als der Feind, verführen wollte, sagte er, alle diese Dinge werde ich dir geben, wenn du vor mir niederfällst und mich anbietest. Wie ist es möglich, dass mir Leute Hunderte von Millionen verdienen und ihre Seele nicht verkauft haben. Und es kommt jetzt raus, dass es mit den Hollywood-Movie-Stars jetzt rauskommt. Es gibt jetzt diese Fernsehshow, die American Idol, also wirklich Götzen genannt wird. So viele Popstars, viel von der Popmusik liest. Viele von den Popsongs haben eine Referenz, beziehen sich auf den Feind. Und es ist so versteckt. Ja, du kannst es nicht sehen, und weil die Musik ist so, zieht dich so an und du kriegst nicht mit, dass da eine andere Quelle ist vom Feind. Mehr und mehr sehen wir auch, dass unter den Athleten im Sport, dass sie die besten Schüsse machen oder haben die besten Würfe. Also es ist nicht nur Basketball, sondern auch andere Sportarten. Ja, du siehst mehr und mehr, wenn du am Internet siehst, dass da wirklich, dass sie ihre Seele dem Feind gegeben haben, um ihn anzubeten. Ja, die Luciferianer, die Illuminati, die sich dem Feind hingegeben haben. Das ist die Quelle. Du musst es wirklich sehen. Wenn du dich selbst dem Reichtum gibst, dann wirst du deine Seele dem Feind verkaufen. Darum in 1. Timotheus 6 sagt Paul zum Timotheus in Vers 9, die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versinken. Denk wirklich drüber nach, in deinem täglichen Leben. Wofür arbeitest du? Du willst ein größeres Haus, du möchtest mehr Autos haben, du willst ein zweites Ferienhaus haben, du willst das Beste für deine Kinder und dann bist du abgelenkt, dadurch Geld zu verdienen. Du willst mehr Geld leihen, damit du mehr Geld ausgeben kannst. Und dann, was passiert dann? Du wirst ängstlich und machst dir viele Sorgen und bist nervös. Und du denkst die ganze Zeit drüber nach. Und dann bist du versklavt in diesem kommerziellen System der Luxusgüter. Das ist die Strategie des Feindes. Wir sollten es nicht unterschätzen, diesen Einfluss der Welt. In 2. Timotheus 4, da geht es um Demas, der mich verlassen hat, weil er die Welt liebt.
So we shouldn't just think that, well, we're here in the church,
wir sollen nicht nur denken, oh, ich bin in der Gemeinde, ich komme zu Konferenzen, dass die Welt uns nicht beeinflussen kann und uns nicht versklaven kann.
And that's why the Lord even warns
Darum
the disciples.
Warnt der Herr die Jünger in Lukas 24, ja, seid vorsichtig, dass ihr nicht abgelenkt werdet durch Trunkenheit und die Sorgen des Lebens, und der Tag auf euch unerwartet kommt und wie ein Fallstrick. Ist nicht so offensichtlich. Ist so eine Falle ist nicht so offensichtlich, sondern du siehst, ja, dieses Stück Käse oder diese Frucht und du willst es essen und dann bist du auf einmal gefangen. Es kommt wirklich wie eine Falle auf alle, die wie ein Fallstrick auf die ganze Erde. Du bist so eingenommen. Und dann wird der Friedensvertrag unterschrieben. Und dann wachst du auf oder bist du immer noch gefangen von den Gütern dieses Lebens? Wir müssen wirklich sehen, womit wir hier zu tun haben, was der Feind hier gebaut hat. Ein System der Religion und des Kommerzes. Und beide sollen Zion zerstören. Und uns abhalten davon, dass wir trainiert werden als die Priesterschaft, die hohe heilige Priesterschaft. Darum heißt es in Offenbarung 4,
18,
Vers 4. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus hier hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Lasst uns alle hinauskommen. Wir mögen nicht im römischen Katholizismus sein, wir sind nicht in den Superkirchen, aber auch hier in der Gemeinde, wir können in dieselbe Situation hineingeraten. Ich kann mich immer noch erinnern, als wir über die Evangeliumsversammlung hatten, über Babylon, und dann kamen wir hier zusammen und haben die Opfer gebracht am Sonntagmorgen. War es wirklich hart, das festzuhalten. Bei uns gibt es auch die Möglichkeit, dass wir in Babylon gefangen sind. Eben heute viel, viel mehr müssen wir uns auf die Feste konzentrieren, dass wir sie halten, dass wir das Ziel erlangen. Und wenn wir zusammenkommen, lasst uns einander ermahnen, nicht nur einfach in der Versammlung. Ja, nicht einfach die Versammlung versäumen, sondern wenn wir zusammenkommen, ermahnt einander. Viel, viel mehr, wenn wir den Tag herannahen sehen. Wenn wir am Tag des Herrn zusammenkommen, dann müssen wir einander ermutigen, ermahnen, dass wir die Feste halten müssen und unter der Woche wirklich die Opfer bereiten.
And not be distracted.
Und nicht abgelenkt werden. Das ist der eine Teil, dass wir herauskommen. Und der andere Teil ist, dass wir wirklich unter der Woche uns vorbereiten. Und dass du nicht deinen Job, deine Arbeit gut machst und dass du dich nicht um deine Kinder kümmerst, sondern dass wir merken, was ist wirklich die richtige Fürsorge.
In
1. Timotheus 3, Vers 5, ja, wenn ein Mann wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Es ist nicht so, dass wir abgelenkt sind, uns um die Familie zu kümmern. Machen wir das mit unserer eigenen ja, mit unserem eigenen Fokus, dass wir mehr Güter haben, sondern der Herr sagt, sucht erst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und alle diese Dinge sollen euch bereitet werden. Alles, was wir tun in unserem täglichen Leben, wenn wir lernen, wirklich im Geist zu wandeln und unser tägliches Leben praktisch als Möglichkeiten sehen, Gelegenheiten, indem wir die Feste halten oder die Opfer bereiten, dann kann der Herr uns vorbereiten und wirklich eine Änderung in unserem Leben hervorbringen und uns qualifizieren. Seid nicht abgelenkt. In 1. Timotheus 6, denn Göttlichkeit mit Genügsamkeit ist großer Gewinn. Lass uns wirklich das üben. Göttlichkeit mit Genügsamkeit. Wenn wir das nicht tun, dann redet Jesaja über das Gericht von Babylon und auch über das Gericht von Tyrus. Nicht nur an diesem Tag, heute, sondern auch an dem Tag des Zornes Gottes. Und in Offenbarung 18, es heißt, dass Babylon ist gefallen. Denn sie hat alle Nationen wirklich in diese hohe Reihe hineingezogen. Wenn es um die Zerstörung Babylons geht, in Offenbarung 18, Vers 8, darum werden ihre Plagen an einem Tag kommen. Tod und Trauer und Hunger und mit Feuer wird sie verbrannt werden, denn stark ist der Herr Gott, der sie gerichtet hat. Und in einer Stunde wurden die Reichtümer zu nichts gemacht. In Vers 19, denn in einer Stunde ist sie verwüstet worden. Wenn wir immer noch nicht aus Babylon herauskommen, wenn wir immer noch aufbauen die luxuriösen Güter, und wenn wir nicht rauskommen, dann werden wir auch an diesem Gericht teilhaben, an diesem Gericht von Babylon. Und es wird eine doppelte Portion sein. Alles, wofür du gearbeitet hast, dein komplettes Investmentportfolio, das du wirklich als deine Rente vorbereitet hast, in einer Stunde weg. Ja? Wie würdest du dich da fühlen? beantwortet es nicht. Wenn unsere ganze Hoffnung da hineingesetzt ist und der Tag des Zornes Gottes kommt und das alles zu nichts wird, dann werden wir wie die Kaufleute sein, die weinen und trauern. Oder sind wir wie Vers 20, sei fröhlich über sie, du Himmel, und ihr Heiligen und Apostel und Propheten, denn Gott hat für euch das Urteil in ihr vollzogen. Werden wir traurig sein? Oh, mein Auto ist weg. Oder freuen wir uns auf dem Thron? Ja, denk daran, die Welt wird vergehen. In 2. Peter, der Tag des Herrn wird wie ein Dieb in der Nacht kommen. Und alle Elemente werden schmelzen. Und alles, was in ihr ist, die Werke und alles wird verbrannt werden. Das ist Gottes Gericht für Babylon und Tyrus. Wir müssen das Ziel von Satan sehen. Mit Babylon und Tyrus möchte er Zion zerstören. Gottes Reich will er zerstören. Wir sollen nicht naiv und unwissend sein, sondern wir müssen dem Herrn antworten und aus ihr herauskommen. Wir müssen wirklich darauf achten, dass wir vorbereitet werden für die heilige Priesterschaft. Wenn wir das tun und wirklich treu sind, dann werden wir qualifiziert sein für seine Kommen.